Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Funktioniert Theater online? Heute geben wir einen ersten Überblick über die neuen kostenlosen Streaming-Spielpläne, kreative Formate aus dem Homeoffice, aber auch Klassiker wie legendäre Schaubühneninszenierungen mit Bruno Ganz. Vorher erinnern wir aber an zwei Verstorbene. Albert Uderzo, Sie haben es in den Nachrichten gehört, der kongeniale Zeichner von Asterix und Obelix, ist mit 92 Jahren gestorben. Wir fragen unter anderem den Zeichner Gerhard Seifried, was das Besondere war am Strich von Uderzo.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Asterix und Obelix sind längst von einer neuen Generation von Zeichnern und Textern adoptiert worden. Doch heute ist der letzte ihrer Urväter gestorben. Der geniale Erzähler René Goscinny hat die Welt schon 1977 verlassen. Heute ist ihm der Zeichner Albert Uderzo gefolgt, mit 92. Mehr als 30 Asterix-Bände hat der Franzose gezeichnet, mit einzigartigem Strich. Darüber spreche ich gleich mit dem Zeichner Gerhard Seifried. Doch vorab gibt's erstmal ein Porträt mit atmosphärischem Ortswechsel.
Ja, im Jahre 50 vor Christus war das ganze Gallien von den Römern besetzt. Das Ganze? Oh nein, es gab da noch ein kleines Dorf.
Und es gibt kaum einen, der die Bewohner dieses kleinen Fleckchens nicht kennt. Den knollennasigen Gallier Asterix, seinen beleibten Freund Obelix und die restliche renitente Bande, die Julius Caesar und seine Legionäre regelmäßig in tiefe Verzweiflung stürzen. Dass es diese wunderbaren Gestalten gibt, verdankt der Comicleser ihm, Albert Uderzo. Geboren als Kind italienischer Einwanderer 1927 in der Nähe der Stadt Reims, zeichnete er schon als junger Mann gerne und vor allem gut. Trotzdem einen Beruf aus dem Talent machen, Uderzo zögerte und dann hat ihn doch einer überzeugt. Disney hat mich schon wahnsinnig stark beeinflusst. Ich kannte ihn zwar nicht persönlich, er mich übrigens auch nicht, aber ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie Zeichner geworden. Eigentlich wollte ich Mechaniker werden. Welch herrliche Figuren und witzige Gestalten wären dann den Comicfreunden dieser Welt verloren gegangen. Allen voran Asterix und seine Mischpoke. Die hat Albert Uderzo zusammen mit seinem Kollegen und Texter René Goscinny ins Leben gerufen. Zwei Einwandererkinder, Goscinnys Eltern stammten aus Polen, erfanden also den gallischen Urfranzosen Asterix.
Dem besten Krieger des Dorfes.
Was Uderzos eigene Leistung an dieser genialen Zusammenarbeit mit Goscinny angeht, ergibt sich bescheiden. René war ein heller Kopf. Den Erfolg, den wir hatten, das ist vor allem sein Verdienst. Ich musste ihm einfach nur folgen und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin froh, dass wir zusammengearbeitet haben. Es war Hochachtung, die Uderzo vor der Arbeit seines Partners hatte. Beide verband zudem eine tiefe Freundschaft. Als Goscinny im November 1977 plötzlich stirbt, beschloss Uderzo mit dem Zeichnen aufzuhören. Nach seinem Tod war alles vorbei. Ohne ihn wollte ich nicht mehr weitermachen. Ich fühlte mich verloren. 2 Jahre lang war ich in diesem Nebel gefangen. Letztendlich waren es dann die vielen Leser, die den Zeichner und Asterix-Vater wieder zurück in die Realität geholt haben. Sie schrieben ihm Briefe. Und sie sagten mir, Sie sind vielleicht der Autor, aber ohne uns wären Sie nichts. Uns verdanken Sie den Erfolg Ihrer Figuren. Und damit hatten Sie recht. Ich verdanke meinen Lesern unfassbar viel. Uderzo machte weiter allein. Er schickte seine gallischen Helden bis ins Morgenland, ließ das kleine Dorf sogar von Außerirdischen heimsuchen, was nicht bei allen Fans Anklang fand. Doch der Erfolg der neuen Abenteuer gab ihm recht. 34 Asterix-Bände hat Uderzo in seinem Leben gezeichnet.
Salute! Guten Tag!
Alle wurden in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Mit 84 schließlich entschied sich der Zeichner, sich zurückzuziehen, übergab die Feder an Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry. Die Figuren, sagte Uderzo, gehören nicht ihm, sie gehören dem Leser. Und auch wenn Uderzo nun gegangen ist, sein großer Wunsch wird mit Sicherheit in Erfüllung gehen. Ich wünsche mir, dass Asterix noch Generationen überdauert.
Sabine Wachs erinnerte an den Asterix-Zeichner Albert Uderzo, der heute mit 92 Jahren gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Asterix stand für antiautoritären Widerstand. Das hat der Komiker Otto Waalkes heute gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass Uderzo damit auch den Nerv des Zeichners und Schriftstellers Gerhard Seyfried getroffen hat. Fragen wir ihn jetzt selbst. Guten Abend, Herr Seyfried.
Guten Abend.
Ja, war das für Sie auch der antiautoritäre Widerstand, der Sie bei den Asterix-Bänden angesprochen hat?
Jawohl, das stimmt. Also, sobald man die Römer als Autoritäten betrachtet oder Eindringlinge oder sonst was. Und Widerstand gefällt mir immer, wenn er berechtigt ist.
Uns interessiert Ihr Profiblick als Zeichner. Was für einen Strich hatte Uderzo? Was war das Besondere an seiner Art zu zeichnen, sein Stil?
Bisschen schwer zu sagen. Es ist sehr lebendig, was er macht. Das fiel mir immer wieder auf. Sowas kann nur aus Frankreich kommen. Weil die Figuren sind sehr, sehr sympathisch und auf eine ganz eigenartige Weise lebendig.
Warum kann sowas nur aus Frankreich kommen?
Naja, ich bin in Amerika mit Comics infiziert worden und hier von der Studentenbewegung und so. Und leider kann ich nicht Französisch. Aber es hebt sich so ab von der amerikanischen oder auch deutschen Comic-Kultur, mit der ich vertraut bin. Es bestätigt meine Klischees über Frankreich, soweit sie sympathisch sind.
Lebendig, haben Sie gesagt, auch ganz besonders detailreich.
Ja, natürlich. Und viele Running Gags drin und Kleinigkeiten und das Liebige auf jeden Fall. Die Figuren sind sehr kraftvoll und sehr lebendig und sehr sympathisch. Das sind Comics, die mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen haben.
Hatten die Einfluss auf Sie als Zeichner?
Nicht wirklich. Da war ich schon selbst zu sehr eigener Zeichner. Aber ich habe sie immer als typisch europäisch empfunden.
Die waren ja hier auch besonders erfolgreich, also in Deutschland wohl noch mehr als in Frankreich.
Na, ich habe sie auch alle sehr, sehr gern gelesen und ich kenne fast niemanden, der die Comics nicht mag, was sehr selten ist. Normalerweise sind die Geschmäcker so verschieden, aber bei dem sind sich alle einig irgendwie, dass das super ist und lustig und liegt vielleicht auch an der Art, wie er die einzelnen Ethnien zeichnet. Oder darstellt. Er spielt natürlich mit Klischees, was ich selber gern mache.
Haben Sie irgendeine Erinnerung gerade so konkret?
Konkret?
Ein Band, den Sie da besonders gelungen fanden?
Asterix in der Schweiz fällt mir gerade ein, weil ich ja auch 2 Jahre in der Schweiz gelebt habe. Er trifft irgendwie die Leute immer so gut, dass man lachen muss.
Wie hat er denn die Schweizer beschrieben?
Naja, als geizig und schätzehortend und eigenartig und arbeitet halt mit all dem, was man weiß. Fondue zum Beispiel, diese Käsegeschichten, die da drin sind, wie sie sich in Käsestränge verwickeln. Und halt, ja, es sind typische Alpenmenschen, die er da draus macht.
Also wenn ich Ihnen einen Uderzo-Comic vorlege und einen seiner Nachfolger, die Asterix gezeichnet haben, erkennen Sie das sofort?
Ich denke ja.
Wann haben Sie aufgehört, Asterix zu lesen?
Eigentlich nie. Ich hatte sie auch alle, aber ich bin so oft umgezogen, dass ich die ganze Sammlung verloren habe im Laufe der Jahre. Ich habe im Moment gar keinen da. Aber okay, im Laufe der Jahre tauchen die auch wieder auf. Ich habe mir die Schätze langsam wieder beschafft im Laufe der Zeit.
Na, dann wünsche ich viel Glück beim Aufbau einer neuen Albert-Uderzo-Sammlung.
Werde ich wahrscheinlich machen, ja.
Der Zeichner und Schriftsteller Gerhard Seyfried zum Tod des Asterix-Zeichners Uderzo. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Seyfried.
Ja, danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Je mehr Menschen infolge einer Corona-Infektion sterben, desto mehr sind auch darunter, deren Namen alle Welt kennt. Heute hat es also Manu Dibango getroffen. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass er positiv getestet worden ist. Heute ist er in einem Krankenhaus bei Paris gestorben, mit 86 Jahren. Manu Dibango stammte ursprünglich aus Kamerun. Als Teenager ist er nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebrochen in die französische Metropole. Dort hat er das Fundament gefunden für seine über Jahrzehnte anhaltende Karriere. Michael Lages erinnert an Manu Dibango, den Löwen aus Kamerun.
Listen to the lion of Cameroon roar.
Ein echter Heldenname war das, Löwe von Kamerun. Und abseits aller musikalischen Klasse waren die Shows von Manu Dibango stets auch eine Art folkloristisches Ritual, Löwen inklusive, auch durchsetzt von mächtig viel Männerkult. Aber so arg wie Fela Anikulapukuti aus dem benachbarten Nigeria mit 2 Dutzend Frauen im Schlepptau, hat Manu Dibango es nie getrieben. Wer allerdings der Chef war im musikalischen Laden, das war auch bei ihm immer klar.
Ladies and gentlemen, Manu Dibango.
Dass da übrigens ein Saxophonist das Regiment führte, war und ist durchaus nicht die Regel. Sänger und Sängerinnen zählen eigentlich mehr auf diesem Grenzgängerterrain zwischen Jazz und Soul, Folk und Pop. Dibangos 5 Jahre jüngerer Kollege Kuti nebenan spielte zwar auch Trompete und Saxophon, aber im Grunde bestenfalls nebenbei. Manu Dibango hingegen blieb vor allem auf das Instrument konzentriert. Und vom Saxophon aus definierte er in ausgefeilten Arrangements die eigene, sehr eigenständige Tanzmusik, entwickelt aus den regionalen Traditionen der afrikanischen Heimat und Makossa getauft. Seit Mitte der 60er Jahre wurde Manu Dibango endgültig in Frankreich heimisch und 1972 begann die Weltkarriere. Wie mit dem südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim im Jazz sowie Miriam Makeba und Duke Masekela zwischen Folk, Soul und Pop war Manu Dibango eine der gewichtigen musikalischen Stimmen aus Afrika. Mit Dibangos Musik war der selbstbewusst afrikanische Ton auch kommerziell fest verankert in der spätestens seit Ende der 70er Jahre machtvoll anschwellenden Welle der Weltmusik. Erfolgreich konkurrierten jetzt speziell Musiker und noch sehr wenige Musikerinnen abseits der Popmärkte mit den Stars aus den Metropolen. Einige wenige engagierte Produzenten wie Peter Gabriel und David Byrne unterstützten dabei nach allen Kräften die Kolleginnen und Kollegen von den Rändern der Welt. Das Bewusstsein aber wuchs überall für die musikalische Energie, mit der zum Beispiel Manu Dibango oder King Sunny Ade und Touré Kunda den Markt der Musik bereicherten. Erstaunlicherweise taten sich aber ausgerechnet die Propheten des Jazz eher schwer mit der demonstrativen Entspanntheit von Afrobeat und Makossa Soul. Dabei beschworen doch gerade sie immer zu die eigenen musikalischen Wurzeln in der Tradition Afrikas. Aber mit Musikern wie Manu Dibango hat der tänzerisch populäre Afro-Sound mit der Zeit auch die edleren Jazz-Festivals überall auf der Welt erobert. In und vor der eigenen Makossa Soul Gang ist dieser Manu Dibango stets ein ebenso cooler wie mitreißender Bandleader gewesen. Und dem Publikum, das ihn treu begleitet hat, ist er bis zum Schluss nahe gekommen wie kaum jemand sonst. Es vermisst ihn schon jetzt.
Manu Dibango, mit 86 Jahren ist er heute an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters setzt darauf, möglichst alle Kunst- und Kulturschaffenden trotz finanzieller Einbußen durch die Corona-Krise zu bringen. Das Virus sei auch ein Angriff auf ein Lebensmodell, das die Kulturlandschaft Deutschland kennzeichne, sagte Grütters im Deutschlandfunk Kultur. Der gestern beschlossene Rettungsschirm soll Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen mit bis zu 15.000 Euro Soforthilfe für 3 Monate unterstützen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Insgesamt stehen 50 Milliarden Euro bereit. Die künstlerische Leiterin der Kulturfabrik Kampnagel, Amelie Deufelhardt, begrüßte das Paket. Sie hoffe, dass das Geld schnell und unbürokratisch ausgezahlt werde.
Auf jeden Fall ist es erstmal was, klar, weil es tatsächlich so ist, dass jede Tätigkeit, die Künstlerinnen und Künstler in unserem Land haben, momentan nicht mehr stattfindet. Es geht ja von Proben, von der Produktion von Vorstellungen, Recherche, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Unterricht, alles, womit Künstlerinnen und Künstler ihr Geld verdienen, ist im Moment geschlossen. Das heißt, Einkommen von jetzt auf sofort null. Und das gilt natürlich auch für viele andere Solo-Selbstständige in unserem Land.
Amelie Deuffelhardt von der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel im Deutschlandfunk Kultur. Die Ernst von Siemens Kulturstiftung will in der Corona-Krise verstärkt freiberufliche Restauratoren und Wissenschaftler an Museen unterstützen. Die Stiftung erklärte, die Schließung von Ausstellungshäusern führe auch zu personellen Sparmaßnahmen. Geplante Restaurierungsprojekte oder wissenschaftliche Vorhaben würden vorerst auf Eis gelegt. Laut Stiftung sollen deshalb bis zu 25.000 Euro bereitstehen für Restaurierungsprojekte und die wissenschaftliche Arbeit an Ausstellungskatalogen, Bestandskatalogen oder Werkverzeichnissen. Antragsberechtigt sind demnach öffentliche Museen und Sammlungen. Netflix, Facebook und Instagram wollen ab sofort 25% weniger Daten durch die Kabel in Indien jagen. Ähnliche Maßnahmen haben Firmen der Unterhaltungsindustrie wegen Corona zuvor bereits in Europa vollzogen. Man tue das, um das chronisch überlastete indische Kommunikationsnetz in diesen Zeiten nicht völlig kollabieren zu lassen, sagte ein Netflix-Sprecher. Die Drosselung ist zunächst auf 30 Tage befristet. Wegen der Viruspandemie hatte heute Premierminister Modi eine landesweite Ausgangssperre für das Milliardenvolk Indiens verhängt.
Fazit:
Was mich tröstet.
Hallo, ich bin Anita Wulesitzer. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Mich tröstet momentan sehr, sehr viel. Zum Beispiel, dass uns allen dieser riesengroße Stecker jetzt gezogen wurde und dass wir dadurch alle in einem Boot sitzen und man plötzlich bemerkt, versteht, realisiert, was andere alles so tun und wie andere alle rennen und alle haben irgendwas, müssen und was auch alle fürchten. Und es führt zu einer Gemeinschaft, zu einem Gemeinschaftsgefühl. Es führt zu einem Mitgefühl. Das tröstet mich. Mich tröstet der Humor. Ich finde es wahnsinnig, was die Leute gerade an witzigen und humorvollen Sachen erfinden und einander schenken. Und ich habe schon Tränen gelacht, seitdem die Zeiten so schwer sind. Das sagt ja eine Menge aus, wie unfassbar goldig wir Menschlein so sein können. Das tröstet mich. Wie ungoldig wir sind, wissen wir eh. Aber immer wenn man merkt, dass wir auch tatsächlich ganz süß sind, das tröstet mich zum Beispiel.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eine Frage, die uns im aktuellen Ausnahmezustand immer wieder beschäftigt, ist hier bei Fazit: Funktioniert Theater eigentlich online? Können Streams das Live-Erlebnis zumindest ein bisschen ersetzen? Einige Konzerthäuser, Opern und Theater haben ja sehr schnell auf das Spielverbot reagiert. Viele weitere werden in den nächsten Wochen folgen. Heute verschickte zum Beispiel das Europäische Zentrum der Künste Hellerau sein Online-Programm. Auch das Portal Nachtkritik baut gerade einen Spielplan auf und sogar ganz kleine Ensembles nutzen diese Krise und bieten dem Publikum ein Angebot für zu Hause. Stefan Keim gibt einen ersten Überblick über das neue Online-Theater.
Ich freue mich, dass Sie hier zusammengekommen sind zu meinem Vortrag über das Problem der Unstetigkeit und, wie ich es nenne, die Überwindung des Uncanny Valley, des unheimlichen Tals.
Thomas Melle hält einen Vortrag. Aber es ist nicht der Schriftsteller selbst, der auf der Bühne sitzt, sondern ein Roboter, der ihm nachgebildet ist und mit seiner Stimme spricht. Uncanny Valley von Stefan Kägi war am Wochenende auf dem Online-Spielplan der Münchner Kammerspiele zu sehen und bekam durch das andere Medium eine zusätzliche Dimension. Bei den Vorstellungen vor Corona erkannte das Publikum live im Raum sofort, dass da ein künstliches Wesen saß. Auf dem Bildschirm entstand erst eine Irritation. Es hätte auch der echte Melle sein können, der bewusst künstlich agierte, bis eine andere Kameraperspektive seinen Hinterkopf enthüllte, dem Hut und Haare fehlten und den Blick ins Innere einer Maschine zuließen.
Wenn Sie gekommen sind, um hier einen Burgschauspieler zu sehen, dann sind Sie falsch. Aber wenn Sie gekommen sind, um das Authentische zu sehen, dann sind Sie hier auch falsch. Denn ich will mich nicht mehr exponieren. Nicht so, nicht als das Echte, als der echte Mensch.
Jeden Abend ab 18 Uhr zeigen die Münchner Kammerspiele eine andere Aufführung aus dem Archiv. Dienstags und donnerstags sollen experimentelle Live-Formate dazukommen, an denen sich auch das virtuelle Publikum beteiligen kann. So sind die Kammerspiele, was die großen Schauspielhäuser angeht, derzeit die Gewinner im Netz, gefolgt von der Berliner Schaubühne, die ihr Archiv öffnet und bedeutende Inszenierungen von Thomas Ostermeier ebenso zeigt wie historische Aufführungen von Peter Stein. Ein besonderes Highlight naht am kommenden Sonntag mit Kleists Prinz Friedrich von Homburg und Bruno Ganz in der Titelrolle. Eine Klassiker-Neudeutung, die damals eine Zeitenwende im Theater markierte. Figuren bewegen sich über die Bühne, die wie zusammengesetzte Puzzleteile aussehen. Die mechanischen Wesen tanzen allein und zu zweit, sie nähern sich, scheinen zu flirten oder sogar eindeutige erotische Absichten zu hegen. Das mechanische Ballett war vor 33 Jahren die erste Produktion des Theaters der Klänge aus Düsseldorf. Auch das freie Ensemble um Regisseur und Choreograf Jörg Ulensing nutzt die Corona-Zeit, um seine Geschichte zu dokumentieren. Das Anschauen ist kostenlos, aber das Theater der Klänge bittet um Spenden, um einen Teil seiner finanziellen Ausfälle kompensieren zu können.
Die Zeiten sind schlecht, aber the show must go on. Ab dem 21.03.2020 lädt das Theater Paderborn jeden Abend um 19.30 Uhr eine Novelle aus der berühmten Novellensammlung Das Dekameron von Giovanni Boccaccio auf unserer Website hoch.
Katharina Kreuzhage, die Intendantin des Theaters Paderborn, hat die Kellerbühne in ein Filmstudio umbauen lassen. Hier nehmen nun Mitglieder des Ensembles ihre Lesungen auf, immer einzeln, wie es sich in Corona-Zeiten gehört. In der Rahmenhandlung des Decamerone haben sich 10 Menschen vor der schwarzen Pest in ein Landhaus bei Florenz geflüchtet. Während draußen die Krankheit tobt, erzählen sie sich Geschichten. 100 Novellen gegen die Langeweile. Auch das Schlosstheater Moers hat mit einem ersten Online-Test gute Erfahrungen gesammelt. Sein virtueller Spielplan beginnt nächsten Samstag mit Ödün von Horvaths garstig-satirischer Komödie Zur schönen Aussicht. In einem verlassenen Hotel sammelt sich das korrupte und kriminelle Personal um den letzten Gast, eine Baronin.
Wir sind alle verrückt.
Ich bin nicht verrückt!
Horvath beschreibt eine von der Außenwelt abgeriegelte Gesellschaft, die isoliert im eigenen Saft brodelt und implodiert. Eine Parallele zum Decamerone wie zur Gegenwart. Die Kraft des Ensembles und die Präzision der Regie kommen auch auf dem Bildschirm rüber. Neben Kammerspielen und Schaubühne präsentieren sich also die kleinen Theater besonders flexibel. Viele Off-Produktionen, wie Helge Schmidts grandioses Recherchestück Cum-Ex Papers, findet man auf dem neuen Portal Spectu. Hier können Bühnen ihre Videos selbst hochladen. Im Musiktheater haben die großen Opern in Berlin, München und Wien am schnellsten reagiert. Am meisten allerdings ist das Portal operavision.eu zu empfehlen, ein Zusammenschluss europäischer Musiktheater mit einem riesigen Angebot an kompletten und zum Teil spektakulären Aufführungen. Viele Bühnen arbeiten derzeit an neuen Eigenproduktionen, an Online-Formaten, die über die Lesung hinausgehen. Da der kulturelle Shutdown wohl noch etwas länger dauert, ist hier noch einiges zu erwarten.
Stefan Keim mit einem ersten Überblick über die neuen Online-Spielpläne der Theater. Und diesen Beitrag finden Sie dann auch online bei uns.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 20 Jahren ist der Perlentaucher zum ersten Mal aufgetaucht, die tägliche Kulturpresseschau im Internet. Hier werden die Feuilletons der überregionalen Tageszeitungen gesichtet, zitiert und verlinkt. Interessante Rezensionen ebenso wie wichtige Debatten. Ergänzt um eine internationale Magazinrundschau und eigene Autorentexte. Diese geniale Idee haben im Jahr 2000 einige ehemalige Taz-Redakteure realisiert. Thierry Chervel ist einer von Ihnen und bis heute dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wann ist denn die übliche Arbeitszeit eines Perlentaucher-Redakteurs?
Einige fangen nachts an und die anderen früh morgens. Ich selber fange um 6:30 etwa an. Ja, ungefähr so wie im Radio.
Ja, also auch Nachtarbeit, damit morgens um 9 der Perlentaucher fertig ist.
Genau, ja, das gehört ein bisschen dazu. Man kann sich überlegen, wenn man mitarbeitet an der Presseschau morgens, ob man halt nachts schon vorarbeitet oder ob man sehr früh aufsteht und dann erst anfängt.
Wie subjektiv ist denn die Auswahl, die Sie und Ihre Kolleginnen treffen?
Die Auswahl ist subjektiv. Wir sind nicht die Deutsche Presseagentur. Wir haben Meinungen, wir äußern Meinungen auch und deswegen heißt es auch, dass wir eine kommentierte Presseschau sind. Trotzdem versuchen wir aber, unterschiedliche Standpunkte wieder zu spiegeln und eine Debatte auch sozusagen in ihrer Dynamik, in ihrem Spannungsfeld abzubilden.
Als Sie am 15. März 2000 angefangen haben, waren die Zeitungen noch fast nicht präsent im Internet. Es gab dafür immer mehr Blogs, später dann Facebook, Twitter. Wie hat dieser Medienumbruch im Internet den Perlentaucher verändert?
Hat ihn stark verändert. Wir sind ja nur ein kleiner Laden von 4-5 Leuten und man musste sich diesen Veränderungen permanent anpassen. Man muss sich mal überlegen, dass im Jahr 2000 in Deutschland Google noch unbekannt war. Es existierte zwar schon, es ist kurz vor dem Perlentaucher gegründet worden, aber es existierte bis dahin nur die amerikanische Seite, die deutsche kam ein bisschen später. Damals suchte man noch mit Alta Vista und ähnlichen Suchmaschinen. Die Form des Blogs war in Deutschland zumindest noch völlig unbekannt. Soziale Medien existierten noch nicht. Was existierte, waren Newsgroups zum Beispiel. Das heißt, das Netz hat fast jedes Jahr neue Trends hervorgebracht. Zu diesen Trends gehörte auch zum Beispiel der Umbruch, der durch die mobilen Geräte kam, der dann wiederum andere Nutzungszeiten bedeutete. Mit einem Tablet sitzt man zu Hause auf der Couch und so. Vorher wurde man eher tagsüber gelesen. Also man musste sich permanent diesen Entwicklungen anpassen.
Schon nach den ersten 3 Jahren haben Sie den Grimme Online Award bekommen für Medienjournalismus. Damals hat Sie die Jury als einzigartiges Journal der Journale beschrieben. In den heutigen Geburtstagsartikeln, da werden vor allem 2 Dinge betont, die den Perlentaucher auszeichnen, nämlich die Ideologieferne und die Streitfähigkeit. Fallen Ihnen, Herr Chervel, Beispiele ein, an denen sich das gut zeigen lässt, die Ideologieferne und die Streitfähigkeit des Perlentauchers?
Ja, was genau Ideologieferne heißt, ist mir nicht ganz klar. Streitfähigkeit, ja, wir haben an einigen Streitigkeiten teilgenommen. Da könnte ich 2 nennen, die wichtig waren. Das eine war zum Beispiel die Mohammed-Karikaturen. Da waren wir auch deshalb wichtig, weil die Zeitungen damals die Karikaturen gar nicht abbildeten. Dadurch wurden Adressen wie unsere auch zu, wie soll man sagen, Knotenpunkten der Informationen. Wir haben die Karikaturen nicht nur abgebildet, sondern haben natürlich auch sehr stark verlinkt auf alle Debatten, auch in Frankreich dazu. Der andere Streit, auch sehr wichtig und charakteristisch, war der Streit um Leistungsschutzrechte für Presseverleger. Das ist ein Thema, das für das Publikum meistens sehr trocken wirkt, aber an die Substanz geht, weil es darum geht, ob Zitate gewissermaßen kostenpflichtig werden und bis zu welchem Grad man sozusagen zitieren darf, ohne um Lizenzen nachzufragen bei Zeitungen. Und da war die Debatte überhaupt erst komplett, wenn man auch die Internetmedien las, weil die Zeitungen ehrlich gesagt recht selektiv über dieses Thema berichtet haben.
Ob die Debatte um Peter Handke, das Humboldt-Forum oder auch MeToo im Archiv des Perlentauchers, da bekommt man das alles auch nachträglich gebündelt. Können Sie eigentlich ablesen, welche Themensetzungen Ihnen am meisten Klicks und Verweildauer bescheren?
Das könnten wir sicher, aber ehrlich gesagt beugen wir uns gar nicht so intensiv über die Zahlen, weil Wir sind halt so klein und das unterscheidet uns auch von größeren Medien. Wir können gar nicht immer zu analysieren. Wir müssen auch ein bisschen auf Sicht fahren. Tatsächlich ist Perlentaucher eigentlich eine Nussschale im Ozean dieses Internets und neben uns kreuzen viel, viel größere Dampfer. Und ja, wir fahren auf Sicht. Wir freuen uns, dass unsere Zahlen gerade im letzten Jahr deutlich gestiegen sind. Wir haben auch einige Vermutungen, warum das der Fall ist. Aber wir verfolgen im Grunde nicht im Einzelnen, welche Debatte jetzt die meisten Klicks bringt.
Oder? Ja, was sind denn die Vermutungen?
Zweierlei. Also erstens, viele Medien haben inzwischen Zahlschranken hochgezogen, stärkere Zahlschranken als früher. Das heißt, Medien, die wie wir nicht kostenpflichtig sind, sind dann natürlichere Anlaufstellen. Und die andere Vermutung ist ganz klar, wir lesen nicht mehr nur die Buchkritiken der großen Tageszeitungen und stellen Resümees dazu ins Netz, sondern auch des Deutschlandfunk und von Deutschlandfunk Kultur. Das hat die Zahl der Resümees deutlich erhöht in unserer Buchdatenbank und auch das führt zu höheren Besucherzahlen.
Was wissen Sie über Ihre Leserinnen?
Ja, es sind viele weibliche Leserinnen. Ich würde sagen, das Publikum entspricht in etwa dem Publikum in den Feuilletons, ist aber jünger und weiblicher.
Sie haben jetzt gesagt, gerade ist der Perlentaucher ein bisschen im Aufwind, aber gab es auch Situationen, da war er fast am Absaufen, oder?
Es gab die Zeit, wenn Sie darauf anspielen, des Konflikts mit der FAZ und der Süddeutschen Zeitung, die beide gegen uns geklagt haben, weil sie fanden, dass unsere Resümees ihre Kreise störten gewissermaßen. Diesen Prozess, der dauerte über Jahre und wir haben ihn am Ende so gut wie gewonnen, zu 90% gewonnen, mit einigen Federn, die wir lassen mussten. Das ist natürlich existenziell gefährdend, aber wir haben es geschafft, das durchzustehen, noch gute Anwälte hatten.
Wie finanzieren Sie das Projekt? Ist ja erstmal kostenlos zu haben, der Perlentaucher.
Ja, wir leben zu, würde mal sagen, 75% von Werbung. Unsere wichtigsten Werbepartner sind Buchverlage, die bei uns werben. Wir haben auch einige Formen erfunden, die fürs Internet besonders gut sind und für die Verlage leicht zu realisieren sind. Auch Kulturinstitutionen werben mehr und mehr, Museen zum Beispiel. Dann ist für uns sehr, sehr wichtig geworden, dass wir eine Art freiwilliges Abo eingerichtet haben. Das heißt, unsere Inhalte sind zwar kostenfrei, aber wer Lust hat, kann uns trotzdem abonnieren, bekommt dann auch ein paar kleine Privilegien dafür. Und seit letztem Jahr versuchen wir durch einen Buchladen, einen Online-Buchladen, der auch eine Alternative zu Amazon darstellen soll, einen literarischen Online-Buchladen namens Eichendorf 21, auch über Buchverkäufe Umsätze zu erzielen.
Was haben Sie noch vor mit dem Perlentaucher? Gibt es Ideen für weitere Veränderungen?
Ja, es gibt natürlich durchaus Ideen. Jetzt ist erstmal tatsächlich dieser Buchladen für uns wichtig. Die wichtigste Idee ist natürlich für so einen kleinen Laden, auch in den jetzigen schwierigen Zeiten, zu überleben. Und das bedeutet, dass man erstens weiterhin auch sehr gute Beziehungen zu den Kunden braucht und zweitens, noch wichtiger, zu den Lesern. Und eigentlich möchten wir den Qualitätsbegriff, den die großen deutschen Zeitungen haben, gerade in ihren Feuilletons, übertragen auf das neue Medium und ein Prisma sein sozusagen, das auch verbindet zwischen verschiedenen Teilen der Öffentlichkeit und das möchten wir weiterentwickeln. Das waren wir von Anfang an, aber da gibt es immer neue Sachen, die man tun kann. Wir haben ja viele Kolumnen und Ähnliches entwickelt und da würden wir gern auch noch reicher werden.
20 Jahre Perlentaucher, Thierry Chervel. Wie feiern Sie das in Zeiten von Corona?
Ja, wir hätten, wann wäre das gewesen? Am Donnerstag unsere Geburtstagsfeier gehabt. Wir wollten ein kleines Podium machen zu einem literarischen Thema und dann feiern. Das mussten wir natürlich absagen und wir halten uns jetzt an den braven Soldaten Schweig und sagen, wir feiern nach dem Krieg um 12. Das heißt, wir haben das verschoben, bis diese Krise vorbei ist und dann versuchen wir mit dem Literaturhaus Berlin zusammen einen neuen Termin zu machen und werden so feiern, als hätten wir genau an diesem Tag Geburtstag.
Möge das bald stattfinden. Thierry Chervel, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf der Titelseite der Tageszeitung Die Welt verneigen sich Asterix und Obelix mit abgenommenen Helmen. Au revoir, Uderzo. 92-jährig ist Albert Uderzo, der geniale Zeichner der Asterix-Comics, nun in der Nähe von Paris gestorben. Für Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird er immer Teil eines Duos bleiben, untrennbar miteinander verbunden, B. wie Lennon und McCartney oder Laurel und Hardy. Zwei, die aus einem gallischen Dorf ein Imperium schufen. Heute gibt es 38 Asterix-Bände, deren weltweite Verkaufszahlen nur mehr zu schätzen sind. Mehr als 300 Millionen sollen es insgesamt sein. Harry Potter ist nichts dagegen. 24 dieser Bände stammen von René Goscinny und Uderzo und es wären noch viel mehr geworden, wenn Goscinny nicht 1977 im Alter von nur 51 Jahren gestorben wäre. Uderzo zeichnete seinem Partner damals einen weinenden Asterix auf das Titelblatt der Paris Match. Für Christian Gasser von der Neuen Zürcher Zeitung stand er aber zu oft im Schatten des Geschichtenausdenkers und Texters Goscinny. Dabei brachte kaum ein Zeichner so viel Schwung und Schmiss in die Panels. Seine Prügeleien sind beispielhaft für seine zeichnerische Dynamik. Überdies spielte Uderzo einfallsreich mit typografischen Elementen wie Speedlines und als ein Gestalter, der Lautmalerei auch sichtbar, ja hörbar machen konnte, blieb er lange unerreicht. Man sieht diese Lautmalerei sofort vor sich oder kann sie nachlesen bei Martina Knoben von der Süddeutschen Zeitung, die ihren Nachruf so beginnt: Joel, Joel, winselt ein Wikingerhund mit nordischem Akzent im Nebel des Eismeeres. Zu sehen ist nichts. Nur eine Sprechblase öffnet sich kläglich in einem sonst leeren, weißen, die ganze Heftbreite füllenden Panel. So beginnt die große Überfahrt eines der klassischen Asterix-Alben mit einem Gag. Betrauert wird in allen Feuilletons auch Manu Dibango. Und auch wer den kamerunischen Jazzmusiker nicht kennt, wird mindestens seinen Hit Soul Makossa schon mehrfach im Ohr gehabt haben, wenn auch vielleicht von einem anderen Musiker, wie Jonathan Fischer in der SZ erklärt. Bei Beyoncé, bei Rihannas Don't Stop the Music oder in Michael Jacksons Wanna Be Starting Something? Alles möglich, denn dieser Chorus wurde hundertfach von westlichen Popmusikern gesampelt oder nachgespielt. Trotzdem warnt Fischer, Manu Dibango auf seinen größten Hit zu reduzieren, wäre ungerecht. Als Saxophonist mag er die afrikanische Version eines King Curtis geben. Seine eigentliche Stärke aber war die Vision eines Afro-Jazz, der keine nationalen oder Genregrenzen mehr kennt. Die Welt druckt einen Auszug der am Mittwoch auch in Deutschland erscheinenden Woody Allen-Autobiografie ab, so als ob es nie eine Diskussion um dieses Buch gegeben hätte. Ich habe weder Ulysses gelesen, noch Don Quixote, nicht Lolita, nicht Catch 22, nicht 1984, kein Roman von Virginia Woolf, E.M. Forster, D.H. Lawrence, nichts von Dickens oder den Brontes, bekennt Allen hier, und so kann man natürlich auch selbst entscheiden, ob man diese Biografie anlässlich der im Raum stehenden Missbrauchsvorwürfe gegen Allen lesen möchte. David Steinitz von der SZ hat es getan. Leider verlässt Allen in seiner Autobiografie das Terrain des vernünftig Argumentierenden ein bisschen zu oft für Behauptungen und Beleidigungen, weshalb er mit dem Versuch, sich zu verteidigen, streckenweise das Gegenteil erreicht. Kritisiert Steinitz und weiter, was auch ein bisschen an seinem flapsigen Plauderton liegt, der gut zu den lustigen Geschichten über seine jüdische Übermutter passt, aber beim Thema Kindesmissbrauch deplatziert wirkt. Und wem jetzt in dieser Kulturpresseschau das Wort Corona gefehlt hat, dem schenken wir noch einen Witz aus der Taz, geschrieben von Uli Hannemann. Die Friseure werden nun ebenfalls geschlossen. Bald sehen alle derart scheiße aus, da fällt dann wenigstens das Abstandhalten leichter.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie allesamt gesund durch die Nacht.